Ich war damals 10 Jahre alt. Zum ersten Mal gehen wir an diese Familienweihnachtsfeier. Mein Vater hat in diesem Jahr nochmals geheiratet. Meine leibliche Mutter ist im Jahr zuvor an Krebs gestorben. Wir sind daran, uns als neu zusammengestellte Familie noch etwas zu finden. Ich habe das sehr positiv erlebt. Und jetzt diese Weihnachtsfeier in der erweiterten neuen Familie. Ich werde heute die 10 Geschwister meiner Mutter kennenlernen. Eine schier unüberschaubare Anzahl von Onkel und Tanten und gefühlte 100 neue Cousinen und Cousins. Pünktlich treffen wir auf dem Gurten ein. Man sieht sich zum ersten Mal. Mir macht es nichts aus, auf diese fremden Leute zuzugehen. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Und man ist wirklich nett zu uns. Ich bin richtig überrascht. Man beschnuppert sich. Das sind also jetzt die 4 Kinder, die Frieda da in den neuen Ramser-Clan reinbringt. Und dann ist es nicht zu übersehen, diese Großfamilie, die hat es richtig gut miteinander. Ich gewinne den Eindruck, dass alle gerne hier sind. Die Gurtenweihnacht, ja, die hat eine lange, lange Tradition. Aber im Verlauf dieses Tages mache ich auch eine ganz schmerzliche Erfahrung. Es scheint keinen Platz für mich zu geben in dieser neuen, erweiterten Familie. Das sind viele kleine Grüppchen, die sich schnell finden und die es offensichtlich toll haben. Aber ich finde in keine dieser Gruppen hinein. Und das sind fast unzählig viele Cousins und Cousinen, die ungefähr in meinem Alter sind. Und die haben sich auch sofort wieder gefunden. Aber ich stehe irgendwie immer ein bisschen daneben. Ich bekomme den Eindruck, dass ich als Neuer irgendwie störe. Und schließlich verbringe ich die meiste Zeit dieses Tages, und wir sind den ganzen Tag zusammen gewesen, die meiste Zeit dieses Tages verbringe ich in dieser riesigen Gruppe drin. Letztlich doch alleine. Und ich bin froh, also endlich aufbrechen nach Hause. Froh, hier wieder wegzukommen. Und heute verstehe ich besser, was damals geschehen ist. Auch rein soziologisch. Aber das macht den Schmerz von damals nicht weniger. Menschen möchten dazugehören. Das ist ein Wunsch, der ganz, ganz tief in uns drinsteckt. Wir möchten nicht einfach eine Nummer sein. Jemand, der jetzt auch noch an die Gurtenweihnacht kommt und am Schluss diesen Lebkuchen mit den 6 5-Lebern mit nach Hause nimmt. Wir möchten dazugehören. Wir möchten ein Teil davon sein, wenn gespielt, gesprochen, gelacht wird. Ja, wir Menschen sind definitiv auf Gemeinschaft angelegt. Gott hat uns so geschaffen. Und ich denke, die meisten von uns haben ein sehr gutes Gespür dafür, ob sie irgendwo nur einfach mit dabei sind oder ob sie wirklich dazugehören. Gemeinschaft. Gemeinschaft ist für uns wichtig. Gemeinschaft ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und in der aktuellen Covid-Krise wird das besonders deutlich. Viele Menschen verhalten sich gemessen an den Empfehlungen der Behörden unvernünftig, weil ihnen die Gemeinschaft und die Sehnsucht nach dem Miteinander irgendwie wichtiger ist als die Angst, infiziert zu werden. Wenn du eher zu den Introvertierten gehörst, dann war dir das vielleicht gerade recht mit dem Lockdown. Habe ich gerade letzte Woche eine Frau getroffen, die hat mir gesagt, oh, wie schön war das im Lockdown. Endlich konnte ich mal, ohne immer eine Ausrede zu suchen, einfach zu Hause bleiben. War das richtig schön. Aber weißt du, auch wenn du introvertiert bist, bist du trotzdem auf Gemeinschaft angelegt und möchtest nicht einfach alleine sein. Wir brauchen Gemeinschaft. Der Erste, der das gemerkt hat, war übrigens Gott höchstpersönlich. Im Schöpfungsbrief lesen wir, dass Gott Adam aus Lehm geformt hat. Ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat, da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Auf jeden Fall formt er diesen Adam aus Lehm und am Schluss ist er von dieser Plastik, die er da erstellt hat, so begeistert, dass er sie mit seinem Lebensatem anhaucht. Und in demselben Augenblick wird Adam eine lebendige Seele, wie es dort heißt, eine lebendige Seele. Hast du schon immer einmal eine lebendige Seele sehen wollen? Ja, schau dich an, schau die Leute um dich herum an. So sieht eine lebendige Seele aus. Also, Gott ist begeistert. Gott war schon begeistert, als er das Meer und das Land und die Pflanzen und die Meerestiere und die Landtiere und alles andere geschaffen hat. Aber als Gott Adam geschaffen hat, da hat er etwas geschaffen, was für ihn ein Gegenüber war. Weißt du, der Mond, die Sterne, die Sonne, das sind faszinierende Sachen, aber sie sind kein Gegenüber. Und die Berge und die Meere, die mögen imponieren, aber das ist kein Gegenüber für Gott. Aber als er Adam schafft, da schafft er etwas nach seinem Bild, ein wirkliches Gegenüber für sich selbst. Und die Begeisterung kennt an dieser Stelle keine Grenzen. Aber dann macht Gott eine ganz bemerkenswerte und auch verstörende Feststellung. Heißt dort, dass Gott festgestellt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist eine ziemlich überraschende Feststellung. Ich meine, Adam, der war im Garten Eden, sozusagen im Paradies. Adam, der war im direkten Gespräch mit Gott. Also Gott und Adam, die haben miteinander gesprochen, so wie Freunde miteinander sprechen. Was willst du da noch mehr? Und jetzt sagt Gott, es ist nicht gut. Die Schöpfung ist noch nicht vollendet. Ich glaube, an dieser Stelle können wir etwas ganz Wichtiges lernen und wir sind im Gemeindewochenende schon darauf zu sprechen gekommen. Egal wie gut und wie persönlich und wie wunderbar deine Beziehung zu Gott auch sein mag, Gott ist der Meinung, dass das alleine noch nicht reicht. Menschen brauchen Gott, das ist gar keine Frage. Aber Menschen brauchen nach Aussage von Gott offensichtlich nicht nur Gott. Menschen brauchen auch Menschen. Gott hat Adam oder Eva nicht deshalb geschaffen, weil er gedacht hat, oh, wenn ich die Eva nicht schaffe, dann stirbt mir dieser Adam noch weg und dann ist die Menschheit wieder ausgestorben. Nein, das ist nicht der Grund dort. Der Grund, der angegeben wird, warum Gott Eva schafft, ist, damit der Mensch nicht allein sei. Gemeinschaft. Wir sind auf Gemeinschaft angelegt und es ist ein tiefer Schmerz damit verbunden, wenn wir merken, dass wir nicht dazugehören. Wenn man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu. Wir sind auf Familie angelegt. Wir sind auf Familie angelegt und zwar nicht einfach auf eine biologische Familie, sondern auch auf eine erweiterte Familie. Das ganze Neue Testament ist voll von Familienbegriffen. Gott nennt uns seine Kinder, er ist unser Vater. Die Glaubenden nennen sich untereinander Schwester und Brüder. Das sind alles Familienbegriffe. Und in Epheser 2, Vers 19 ist das in einem einzigen Satz auf wunderbare Art und Weise zusammengefasst. Paulus schreibt dort, ihr seid jetzt nicht länger Fremde und Heimatlose, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Und jetzt kommt es, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Die Kultur des Himmels ist eine Familienkultur. Eine Familienkultur. Du gehörst zu Gottes Familie. Könnte auch übersetzen, du gehörst zu Gottes Haushalt, zu seiner erweiterten Familie. Du gehörst einfach mit dazu. Du bist ein Teil davon. Wenn du so willst, ist dieser Gottesdienst also eine Art Familientreffen. Ja, schau dich einmal um. Ja, schau dich ruhig einmal um. Das sind deine Verwandten da. Oh ja. Also ich würde gerne wissen, was meine Cousins und Cousinen damals auf dem Gurten gedacht haben, als sie uns zum ersten Mal gesehen haben. Oh. Ja, das sind die Verwandten, das sind deine Verwandten. Es ist einfach so. Einigen gefällt es, anderen nicht. Aber damals auf dem Gurten, gell? Da waren wir. Die Neuen, die jetzt irgendwie auch noch zu diesem Ramser-Clan gehören, da waren wir. Gottes Familie ist groß. Sie ist wirklich riesig. Und weil sie so groß ist, ist es gar nicht möglich, zu allen eine gleich tiefe und innige Beziehung zu haben. Das ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig und auch nicht so nötig. Wichtig ist, dass in einer Großfamilie, und eine Kirche ist eine Großfamilie, ein gutes Zusammenspiel ist zwischen Vertrautheit, und Offenheit. Die beiden Dinge, die gehören zusammen. Die kannst du nicht voneinander trennen. Und überall, wo Familie Gottes ist, ist Vertrautheit und auch Offenheit da. Es ist ganz wichtig, dass es ein gutes Zusammenspiel gibt zwischen diesen beiden Dingen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Gottesdienst nehmen, oder, dann ist dieser Gottesdienst auf dieser Skala irgendwo so vielleicht dieses Format. Natürlich braucht jeder Gottesdienst ein gewisses Maß an Vertrautheit. Das ist auch der Grund, warum wir nicht jeden Teil des Gottesdienstes da weltweit screenen und in den Äther stellen. Aber ja, das entscheidende Stichwort beim Gottesdienst heißt Offenheit. Gottesdienst muss von Offenheit geprägt sein. Hier bist du herzlich willkommen. Hier bist du herzlich willkommen, wenn du den Glauben mit uns teilst. Aber hier bist du auch herzlich willkommen, wenn du dem Glauben skeptisch gegenüberstehst, wenn du da mehr Fragen und Zweifel als Antworten hast. Und jawohl, hier bist du herzlich willkommen, wenn du in ethischen und sozialen Fragen komplett anders denkst als Jesus oder irgendjemand aus der Kirche. Hier bist du willkommen. Wenn Menschen um uns herum mit dem Evangelium erreicht werden sollen, dann brauchen wir eine Willkommenskultur, ein großes Maß an Offenheit, so wie uns das übrigens Jesus vorgelebt hat. Ein ganz anderes Verhältnis zwischen Vertrautheit und Offenheit gibt es beispielsweise in Gesprächsgruppen oder in Hauskreisen. Da ist viel, viel mehr Vertrautheit möglich. Aber ja, auch eine Gesprächsgruppe, ein Hauskreis, eine Lebensgruppe muss ein Maß an Offenheit haben, wenn sie nicht in Vertrautheit versinken will. In vertrauter Bedeutungslosigkeit versinken will. Und wenn wir noch ein drittes Fenster zeichnen möchten, dann könnten wir hier zum Beispiel eine Zweierschaft aufzeichnen. In einer Zweierschaft ist noch mehr Vertrautheit möglich. Aber ja, auch eine Zweierschaft braucht eine gewisse Offenheit. Die Frage ist jetzt also nicht, ob wir als Kirche Vertrautheit oder Offenheit brauchen. Wir brauchen beides. Und die Frage ist vielmehr die, wo, wie und in welchem Maß Vertrautheit und Offenheit gelebt werden können. Die erste Gemeinde, die hat uns da ein wunderbares Modell vorgelebt. Die haben sozusagen ein zweigleisiges Modell gelebt. Man hat sich im Tempel getroffen und im Tempel war eine ganz, ganz große Offenheit. Da war ein Format, da sind dauernd neue dazugekommen. Es steht dort, es sind täglich neue dazugekommen. Die erste Gemeinde ist innerhalb von wenigen Wochen auf mehrere tausend Leute angewachsen. Warum? Ja, weil da eine Offenheit war. Das war von außen zugänglich. Aber natürlich war in dieser riesigen Gruppe nicht mehr so viel Vertrautheit möglich. Aber das war auch gar kein Problem. Weil man sich nicht nur im Tempel getroffen hat, sondern weil man sich auch in den Häusern getroffen hat. Und es dürfte kein Geheimnis sein, die Häuser von damals und die Wohnungen von damals, die waren klein. Und du kannst davon ausgehen, dass die Gruppen, die sich in diesen Häusern trafen, überschaubare Gruppen waren. Da hat man sich gekannt. Da hat man miteinander die Bibel gelesen. Da hat man miteinander gebetet. Aber da hat man sich auch emotional und ganz praktisch unterstützt. Und da hat man übrigens auch das Abendmahl miteinander gefeiert. Wir müssen uns mal fragen, warum wir überhaupt das Abendmahl im Gottesdienst feiern. Aber das klären wir ein andermal. Ja, das klären wir ein andermal. Also, was heißt das jetzt aber für uns? Ich möchte möglichst konkret werden. Was heißt das für den Gottesdienst? Für den Gottesdienst heißt das, dass wir offen auf Menschen zugehen, dass wir ein echtes Interesse zeigen. Es darf einfach nicht sein, dass Menschen nach dem Besuch des Gottesdienstes den Schmerz spüren, den ich nach dieser ersten Familienweihnachtsfeier gespürt habe. Das darf nicht sein. Was hilft die tollste Familie, wenn du als Neuankömmling zwar nett begrüßt wirst, aber doch keinen Zugang findest? Alles fängt damit an, dass wir aufeinander zugehen, dass wir auf Besucher zugehen, dass wir einander herzlich willkommen heißen. Und wenn du dabei eine Freude in deinem Herzen spürst, dann habe ich einen Geheimtipp. Mach eine Mitteilung an dein Gesicht. Das hilft einfach. Es hilft einfach. Das ist das Erste. Das Zweite, hoffe nie, dass ich als Pastor auf die Personen zugehe, die du noch nicht kennst und die, mit denen du noch nie gesprochen hast. Natürlich ist es nicht egal, was ich als Pastor mache. Aber weißt du was? Im gewissen Sinn bin ich auch dafür angestellt, freundlich zu sein, zu lächeln, auf Leute zuzugehen. Was du tust, hat viel, viel mehr Gewicht. Glaub mir das. Es hat viel, viel mehr Gewicht. Und das Gute ist, Menschen sind schon auf Gemeinschaft angelegt, bevor du dir ein Herz nimmst und einmal auf sie zugehst. Sie sind bereits schon auf Gemeinschaft angelegt. Du gehst also kein unkontrolliertes Risiko ein. Wenn du am Sonntagmorgen aber nur auf die Leute zugehst, die du schon kennst, dann hast du den Ernst der Lage schlicht und ergreifend noch nicht verstanden. Menschen wenden sich von christlichen Kirchen ab, nicht weil sie den Glauben verlassen wollen, sondern weil sie den Schmerz nicht mehr ertragen, nicht dazugehörig sich zu fühlen. Das ist der Grund. Es ist die Summe von vielen kleinen Gesten, vielen kleinen Wortwechseln, die hier einen ganz entscheidenden Unterschied bewirken können. Das sind so viele verletzte Menschen in unserer Gesellschaft, die sich nichts mehr wünschen als eine echte Begegnung mit Menschen und eine Begegnung mit Gott. Weiter, Christen waren gastfreundlich. Sie waren wirklich sehr, sehr berühmt dafür, dass sie gastfreundlich sind. Und natürlich kann jeder gastfreundlich sein, auch ein Neuer kann gastfreundlich sein. Ich mag mich an eine Situation in der Kirche in Zürich erinnern, an einem Sonntag, wo ich keinen Dienst hatte. Ich war einfach dort. Und das nach dem Gottesdienst ein junger Mann auf mich zugekommen, der war überhaupt zum ersten Mal da an diesem Sonntag und hat zu mir und meiner Frau gesagt, wollt ihr heute Mittag zu mir zum Mittag kommen? Wir haben einander angeschaut und gesagt, okay, wir kommen. Und dann hat er da gekocht und wir haben miteinander gegessen und dann hat er gesagt, ich bin jetzt gerade diese Woche aus Basel zugezogen wegen einem Studium und ich suche eine neue Kirche und ich möchte in dieser Kirche ehrenamtlich mitarbeiten. In meiner Kirche in Basel habe ich das und das und das getan und er war richtig begeistert und dann hat er plötzlich zu mir gesagt, was machst du eigentlich in deiner Kirche? Ja, ich war halt der verantwortliche Pastor. Und er hat uns eingeladen, obwohl er das gar nicht gewusst hat. Das war eine richtig gefreute Erstbegegnung. Die Kultur des Himmels macht sich dort breit, wo Menschen ihre Häuser öffnen. Und die Kultur des Himmels macht sich noch viel mehr dort breit, wo Menschen ihre Herzen öffnen. Hey, es ist so wichtig, dass Menschen ihre Häuser und ihre Herzen öffnen. Echte Gemeinschaft kann tiefe Schmerzen heilen. Es ist so wichtig, dass Menschen spüren, dass sie dazugehören. Das gilt für uns alle. Weißt du, wir alle, wir möchten dazugehören. Und egal, wie groß oder wie klein eine Kirche ist, du wirst dich vermutlich erst dann richtig dazugehörig fühlen, wenn du auch zu einer Gruppe von Menschen gehörst oder wenn du eine Gruppe von Menschen gefunden hast, die wirklich füreinander da ist, wo man einander kennt. Eben, Kleingruppen, Arbeitskreise, Gesprächsgruppen, Lebensgruppen. Aber dass das möglich ist, das verlangt auch, dass bestehende Kreise eine Offenheit haben. Wie sollen Menschen dann sonst Anschluss finden? Echter Glaube sucht immer nach Strukturen, die es ermöglichen, dass Neue täglich dazukommen können und einen Ort der Vertrautheit finden. Unser Sohn und seine Frau, sie sind vor einiger Zeit nach Frauenfeld gezogen. Sie haben dort praktisch niemanden gekannt. Und ich war ehrlich gesagt gespannt, wie das jetzt bei denen beiden läuft. Und dann haben sie eigentlich nach wenigen Wochen schon eine neue Kirche gefunden, zu der sie sich zugehörig fühlten. Ganz schnell, das hat man deutlich gespürt. Und ich habe meinen Sohn gefragt, was meinst du, was war dann das Wichtigste, dass das gelungen ist? Hat er mir im Wesentlichen zwei Dinge gesagt. Das erste Mal hat er gesagt, wir sind einfach willkommen geheißen worden und konnten einfach einmal da sein, einfach mal reinsitzen, einfach mal reinschnuppern. Und das Zweite, was er gesagt hat, wir haben sehr schnell einen Zugang zu einer Lebensgruppe gefunden und damit auch neue Freunde gefunden. Und weißt du, wenn das schon für Menschen gilt, die im Glauben stehen, wie viel mehr gilt es dann für Menschen, die erst am Rande von Kirche und Glauben stehen. Ich glaube, dass Menschen auf vieles verzichten können. Aber sie können nicht auf Offenheit, Menschen können nicht auf Vertrautheit und Menschen können nicht auf einen Ort verzichten, an dem sie sich wirklich dazugehörig fühlen. Viele erleben das nicht. Viele erleben das nur schwach. Und da ist ein Schmerz. Und dieser Schmerz betäubt die Seele. Und betäubte Seelen können Gottes Liebe nicht sehen. Und du und ich. Ich glaube, wir können ganz kleine Beiträge dazu leisten, dass dieser Schmerz im Leben von Menschen gelindert wird. Und ich glaube, wenn das geschieht, dann werden Menschen mit Schmerz, mit betäubten Seelen, plötzlich die Liebe neu sehen. Die Liebe von Menschen, aber auch die Liebe von Gott. Wir möchten als Einzelne und als Kirche dazu beitragen, dass betäubte Seelen aufwachen und die Liebe von Menschen und die Liebe von Gott sehen. Es braucht dich und mich. Wir beten miteinander. Du bist auf uns zugekommen, himmlischer Vater. Du hast uns an die Hand genommen. Du hast uns mitten in deine Familie hineingeführt. Du bist uns mit dieser Offenheit begegnet und hast uns in diese Vertrautheit mit dir hineingeführt. Du hast uns in die Gemeinschaft mit anderen Glaubenden hineingestellt. Heute Morgen möchten wir dir einfach danken. Und heute Morgen weihen wir unser Leben ganz neu dir. Heute Morgen wollen wir unsere ganze Kirche dir neu weihen. Möchten uns dir zur Verfügung stellen. Möchten sagen, ja Gott, so wie du uns mit offenen Armen empfangen hast, wollen wir einander, wollen wir neue empfangen. Und so wie du uns ins Vertrauen und in die Vertrautheit geführt hast, so wollen wir das auch ermöglichen füreinander. Und für die Menschen, die du zu uns bringen wirst. Danke, dass wir zu deiner Familie gehören können. Und ich bitte dich, dass du den Schmerz in den Seelen von vielen Menschen heilst. Dass sie ganz neu die Liebe von Menschen und deine Liebe sehen können. Nimm uns. Brauch uns dafür. Amen.